Möchte ich einmal, bevor ich richtig einsteige in das Thema, möchte ich einmal das Thema heute in den Gesamtzusammenhang dieses Jahres einsortieren. Und zwar, ihr wisst, die meisten, viele wissen, dass wir im Februar eine Themenreihe hatten mit dem Namen Identität. Da ging es darum, wer bin ich als Christ und wer sind wir als Gemeinde? Wir haben gelernt, wir sind das Licht der Welt, aber auch der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, hat sich entschieden, für uns ans Kreuz zu gehen, für uns zu sterben, damit wir ein Leben in Frieden und in Liebe führen können. Und das ist die Grundlage, auf der alles andere aufbaut. Das ist das, was die Grundlage ist. Und wenn jemand von euch merkt, das ist noch nicht meine Grundlage, das ist etwas wirklich Gutes, dann sucht euch jemanden, wo ihr drüber sprechen könnt und lernen könnt, wie kann ich diese Grundlage in mein Leben reinbekommen. Jetzt momentan haben wir eine Themenreihe. Da geht es darum, was ist der Auftrag der Gemeinde? Vorher haben wir geguckt, was ist die Identität jedes Einzelnen und was ist die Identität der Gemeinde? Und jetzt gucken wir, was ist der Auftrag der gesamten Gemeinde Gottes? Das gilt für uns hier in Ehlenbruch, aber das gilt auch für jede andere Gemeinde. Und da schauen wir uns momentan an, was das bedeutet. Und wenn wir das haben, nächste Woche kommt das große Finale. Aber wenn wir das gemacht haben, dann schauen wir uns als Gemeinde an, wie können wir jetzt ganz konkret diesen Auftrag, der für jede Gemeinde gilt, wie können wir den hier in Ehlenbruch leben? Was ist das, was Gott uns aufs Herz legt? Wie sollen wir Gottes Reich groß machen? Wie können wir hier in Ehlenbruch eine Veränderung bewirken, die Auswirkungen auf die Ewigkeit hat? Was ist das, wo Gott uns hingestellt hat und wofür er uns hier quasi gemacht hat? Ich habe da mal ein Zitat rausgesucht. Eine Vision ist eine Vorstellung von der Zukunft, wie sie sein könnte. Zum Beispiel, jeder in Ehlenbruch gibt Gott die Ehre. Das ist eine sehr eingeschränkte Vision auf einen Punkt, aber das wäre so ein Beispiel. Und das wäre eine Vorstellung, wie es sein könnte, angetrieben davon, dass wir alle voll Feuer dafür haben, dass es so sein sollte. Und das ist das Ziel, weswegen wir das gerade machen. Wir gucken, was ist der Auftrag der gesamten Gemeinde und wie können wir das leben, um hier einen Unterschied zu machen und Gottes Auftrag zu erfüllen, den er jedem von uns ganz persönlich gibt. Momentan befinden wir uns in der Reihe Auftrag. Und um den Auftrag einmal ein bisschen klar zu haben, gibt es da dieses Akronym. Akronym nennt man ein Wort, wo jeder Buchstabe für ein anderes Wort steht. Der Auftrag der Gemeinde ist Gnade. Das heißt, fünf Aufträge. Und ich finde es echt cool, dass wir so ein Wort haben, Gnade, weil dann kann man sich das merken. Weil der Auftrag der Gemeinde ist gleichzeitig der Auftrag jedes einzelnen Christen. Und wir haben schon drei Themen gehabt. Es fing an mit dem Thema Gemeinschaft, wo ein Kerngedanke war, Gemeinschaft bedeutet, dass man aktiv teilhat an dieser Gemeinschaft. Danach gab es ein Thema Dienst, wo eine der Kernaussagen war, Dienst bedeutet gelebte Nächstenliebe. Und letzte Woche hat Jörg uns eine Predigt gehalten über das Thema Evangelisation. Da ging es um vier Männer, die wirklich alles gemacht haben, damit einer ihrer Freunde Jesus kennenlernt und alle Barrieren beseitigt werden. Heute kommt das Thema Anbetung und nächste Woche, Willi, ich wollte voll Werbung für deine Predigt machen, aber das brauche ich ja gar nicht mehr. Aber Tobi macht Vorprogramm, das wird cool. Und heute das Thema Anbetung. Das war ein Thema, was ich persönlich lange sehr, sehr hinten runterfallen lassen habe. Aber es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Wenn wir das einfach mal an diesem Wort angucken, dann stellen wir fest, wenn man jetzt Gnde sagt, ist das irgendwie ein doofes Wort. Und ich glaube, ihr werdet auch im Laufe der Predigt feststellen, warum Anbetung so essentiell ist und warum das so wichtig ist und man es auf keinen Fall rausfallen lassen kann. Und wisst ihr, warum ich glaube, dass heute wirklich etwas für jeden dabei sein wird, warum Gott heute wirklich etwas Großes machen wird? Weil meine Woche eine Katastrophe war. Die letzten 7 Tage, das war so eine Folter. Ich habe an allem gezweifelt. Ich habe gezweifelt, kann ich überhaupt predigen? Das Thema ist doch eine Katastrophe. Habe ich Gaben? Kann Gott mich überhaupt gebrauchen? Ich habe auf der Arbeit, irgendwie war alles nervig. Donnerstag bin ich Auto gefahren, einer hat gedrängelt, gehupt. Ich habe mich richtig aufgeregt, das passiert nicht so oft, aber ich habe mich richtig aufgeregt. Und dachte, was ist denn los mit mir? Und Donnerstagabend ist mir dann ein Vers eingefallen. Und der hat mir die Augen geöffnet, was gerade passiert. Das ging danach noch weiter, aber der Vers hat mir die Augen geöffnet. Der steht, glaube ich, hier steht 1. Petrus 5, Vers 8. Der Teufel, euer Widersacher, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und ich glaube, das hat er diese Woche bei mir gemacht. Er hat mich angegriffen wie sonst was. Und deswegen glaube ich, dass Gott heute was vorhat. Weil der Teufel was dagegen hat, was ich heute sagen möchte. Aber ich glaube, jeder von euch kennt diese Situation auch in seinem Leben. Dass der brüllende Löwe kommt. Und wisst ihr, wie ein Löwe jagt? Ein Löwe kommt nicht zu einer Herde und stürzt sich einfach auf einen, der mitten in der Herde ist und versucht, ihn zu verschlingen. Sondern ein Löwe nähert sich an eine Herde an und die fangen an, die Herde zu jagen und dann versuchen sie, einzelne Tiere abzutrennen. Sie versuchen, sie rauszuziehen aus der Herde und dafür zu sorgen, dass sie isoliert sind und nicht mehr die Hilfe haben. Sie versuchen, wenn es eine Schafherde ist, die von dem Hirten zu trennen. Und das ist auch das, was der Teufel bei jedem von euch macht. Der Teufel kommt und versucht durch alles Mögliche, euch von dem Hirten wegzuziehen, von Gott und von der Gemeinschaft. Und das ist etwas, was uns bewusst sein muss in unserem Leben, weil sonst merken wir so, unser Alltag ist irgendwie komisch und irgendwie komme ich zu gar nichts und ja, irgendwie auf stille Zeit habe ich auch keine Lust. Das ist nicht einfach nur euer Alltag, das ist der Löwe, der euch wegziehen möchte. Ich weiß nicht, ob ihr so Situationen kennt, wo ihr merkt, das wäre jetzt wichtig für jemanden da zu sein, aber dann ist auf einmal ganz viel Stress in eurem Leben. Dann ist keine Kraft da für die Dinge, die ihr eigentlich tun solltet. Wir können das Gute, was wir tun wollen, oft nicht tun, weil dieser Löwe uns irgendwie wegzieht von dem, was eigentlich gut ist, von dem, was wir eigentlich machen sollten. Dann sind wir auf einmal traurig, niedergeschlagen und wissen gar nicht, warum. Aber das ist der Löwe, der immer wieder versucht, uns von dem wegzuziehen, was wir eigentlich tun sollten. Die Schwierigkeiten, die wir durchgehen, da ist der Löwe, der Teufel, ganz aktiv daran, uns zu packen und wegzuziehen von Gott. Aber Gott bietet uns eine Lösung an. So unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, dann wird er vor euch fliehen. Ich habe das mal versucht. Ich widerstehe jetzt. Ich mache das nicht. Ich mache meine Sünde nicht, die ich jetzt. Na gut, doch. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Wenn man merkt, ich müsste eigentlich das Gute tun, ich müsste jetzt stille Zeit machen, ich müsste jetzt Zeit mit Gott verbringen oder ich müsste jetzt diese Sache nicht machen und der Teufel wird fliehen, wenn ich widerstehe und dann stelle ich mich dahin, ich bin stark. Aber auf einmal bin ich das doch nicht mehr und ich merke, ich pack das nicht. Und wenn wir das versuchen, dann haben wir diesen Vers nicht ganz gelesen, habe ich gemerkt. Da steht so, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel. Jeder Mensch unterwirft sich in seinem Leben irgendeiner Sache. Ich unterwerfe mich immer etwas, meinem Spaß, meinem Vergnügen. Paulus schreibt einmal, ihr Gott ist ihr Bauch. Es gibt so viele Sachen, die der Löwe immer wieder versucht, in unser Leben reinzubringen, denen wir uns unterwerfen. Anderen Menschen, auch der Gedanke, ich diene anderen Menschen, kann etwas sein, wo ich mich von Gott wegbewege. Wenn ich aus Gott heraus anderen Menschen diene, dann diene ich mit dem, der die Menschen noch mehr liebt als ich, diesen Menschen. Aber wenn ich das aus meiner eigenen Kraft heraus tue, bete ich immer noch etwas an, was nicht das Höchste im Universum ist. Und damit sind wir dann auch bei dem Thema von heute, Anbetung. Weil Anbetung, habe ich nachgeschaut, bedeutet von der Wortbedeutung nichts anderes als niederwerfen. Überall, wo in eurer Bibel im Alten Testament das Wort anbeten steht, steht niederwerfen im Urtext. Und im Neuen Testament ist es fast das Gleiche, da heißt es niederfallen. Anbetung heißt, ich verbeuge mich vor Gott und beuge mich wie unter einen König. Sage Gott, du darfst Gott sein und nicht ich. Das ist Anbetung. Anbetung ist nicht schöne Lieder singen. Anbetung ist, ich beuge mich unter Gott. Und ich habe lange mit dem Thema Anbetung gekämpft, weil ich dachte immer, ich kannte das von diversen Veranstaltungen aus der Gemeinde und so. Und dann kam man hier hin und dann gab es so die ersten Klaviertöne und dann gab es so einige Leute, die so aufsprangen und voll ergriffen waren. Und ich dachte immer, das geht doch nicht. Das kann doch nicht sein. Ich als rationaler Mensch konnte das nicht nachvollziehen. Irgendwann habe ich gemerkt, so okay, das kann doch sein, weil nicht jeder Mensch gleich ist. Aber ich habe lange mit dem Thema gekämpft, weil ich kann auch nicht singen und mir hat das nie Spaß gemacht. Ich fand diese Anbetungszeiten im Gottesdienst fand ich immer doof. Und dann habe ich echt mit dem Thema gekämpft und habe Gott gefragt, was soll das? Erwartest du von mir, dass ich dich anbete? Wie geht das? Und dann hat er mir eine Bibelstelle gezeigt, die ganz plötzlich, ich habe gar nicht über das Thema nachgedacht, und auf einmal hat Gott mir das erklärt. Und zwar war das eine Bibelstelle, die steht im Alten Testament, und zwar gibt es König David. König David, hat der ein oder andere schon mal was von gehört. Der hat alles in seinem Leben erreicht, war König von Israel. Und dann steht er so, und dann gab es so die Zeit, wo alle Könige immer in den Krieg gezogen sind. Und David hat seine Armee auch in den Krieg geschickt, ist aber da geblieben, weil ja, die gewinnen schon, wir sind das Volk Gottes, ne? Ich bleib mal hier. Ist so auf seinem Dach rumgelaufen und hat dann im Nachbarsgarten eine schöne Frau gefunden. Hat die zu sich geholt und sie ist schwanger geworden. Weil sie aber verheiratet war, hat er kurzerhand ihren Mann umgebracht. Er hat sie dann geheiratet, aber das ist nicht ganz so verborgen geblieben, wie er sich das irgendwie gedacht hatte. Das Kind ist geboren worden und dann kam jemand und hat David gezeigt, dass das falsch war. Und um das zu demonstrieren, hieß es dann, David, dein Kind, was diese Frau dir gebiert, wird sterben. David geht vor Gott auf die Knie, 7 Tage lang, fastet er, betet und fleht Gott an, dass dieses Kind überleben wird. Nach 7 Tagen ist das Kind tot. Was macht David? Und das ist der Vers, der mir gezeigt hat, was Anbetung ist. Da erhob sich David von der Erde, wusch und salbte sich, zog andere Kleider an und ging in das Haus des Herrn und betete an. Ich glaube, David ist, auch wenn das ein echt gutes Lied ist und das wahr ist, ist er nicht in den Tempel gegangen und hat gesagt, Gott, du bist gut, gut, gut zu mir. Sondern David ist in den Tempel gegangen und hat sich unterworfen, hat gesagt, Gott, ich hasse es, dass mein Kind tot ist, aber du bist Gott und ich akzeptiere es, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Anbetung ist Demut. Anbetung ist, sich vor Gott zu beugen und zu akzeptieren, dass Gott Gott ist und nicht ich. Wie ein Fußballspieler, der auf das Feld geht und tut, was sein Trainer gesagt hat und nicht, was er gerade gesagt hat, was er sich gerade überlegt hat. Und deswegen ist Lobpreis, wenn ich nicht in einer demütigen Haltung vor Gott stehe, einfach nur singen. Die Herzenshaltung ist das Wichtige. Wie kann das jetzt ganz konkret aussehen? Da gibt es einen Vers, der zu dem Thema wichtig ist. Oh, sorry, dass die Schrift so dunkel ist. Bei mir zu Hause sah alles besser aus. Aber ich lese euch das vor. Doch es wird die Zeit kommen, sie hat sogar schon angefangen, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und mit wahrhaftigem Herzen anbeten. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Es geht darum, da fragt eine Frau Jesus, du, also die Juden sagen, man soll in Jerusalem anbeten, aber wir beten eigentlich immer auf diesem Berg an. Was ist denn jetzt richtig? Und Jesus sagt quasi, hey, die Form ist voll egal, der Ort ist voll egal, sondern es kommt darauf an, was von innen herauskommt. Ist mein Geist, mein Inneres, betet es Gott an? Ist mein Herz ein Herz, was Gott anbetet? Und wenn ich das in meinem persönlichen Leben anschaue, dann komme ich immer wieder an den Punkt, dass ich sehe, dass Gott mit dem, was er in Jesaja einmal gesagt hat, recht hat. Oh Mann, das sieht man ja noch schlechter. Dieses Volk ist nur mit dem Mund nah bei mir. Es ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist weit von mir fort. Ihre Gottesfurcht ist nur angelerntes Menschengebot. Ich komme immer wieder an den Punkt, dass ich merke, so auch hier, wenn wir singen und dann komme ich in diese Lieder rein und merke, hey, ich singe die mit, aber ich meine das gar nicht. Mein Herz kommt da gar nicht mit. Und wenn ich auch das von meinem Verstand her meine, aber mein Herz ist da nicht bei, es schlägt gar nicht für Gott. Und da ist wieder der Löwe, der uns wegzieht, der dafür sorgt, dass unser Verstand zwar irgendwie diese angelernten Menschengebote befolgt, aber unser Herz nicht für Gott schlägt. Und ich glaube, auch wenn wir rationale Menschen sind, ich bin ein rationaler Mensch, ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, dass mein Herz für Gott schlägt. Und es gibt einen Ausweg auch daraus, den Gott uns geschenkt hat. Stand sogar heute Morgen, das fand ich echt cool, in meiner Bibel-App. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Unser altes Herz, unser alter Mensch kann niemals Gott anbeten. Wir sind von unserer Natur aus egoistisch. Wir beten immer irgendwas anderes an. Auch wenn wir keine Götzen mehr haben in unserer Kultur, schaffen wir uns trotzdem neue. Wir beten das Geld an, wir beten unsere Karriere an, wir beten alles Mögliche an. Das sind Götzen. Unser Herz schafft es niemals, aus eigener Kraft Gott anzubeten. Deswegen gibt Gott uns ein neues Herz. Dadurch, dass wir Jesus in unser Leben bekommen haben, dass wir mit Jesus gemeinsam am Kreuz gestorben sind. Die Taufe symbolisiert das. Ich bin mit Jesus gestorben und mit ihm wieder auferstanden. Ich bin ein neuer Mensch. Ich habe ein neues Herz. Und dieses neue Herz, was jeder hatte, Jesus in sein Leben aufgenommen hat, das kann Gott anbeten. Das kann sich vor Gott beugen und kann Gott sagen, du bist alles in meinem Leben. Ich beuge mir dir. Es geht nur. Ich beuge mich vor dir. Es geht nur um dich. Trotzdem ist es so, dass wir trotz dieses neuen Herzens das oft nicht leben können, oder? Wir haben heute Morgen ein Lied gesungen und ich fand das echt cool, das war nicht abgesprochen, aber ich wollte darauf eingehen. Es ist wichtig, dass wir unserem Herz sagen, unser Herz davon überzeugen, unserem Herz beibringen, Gott zu loben. Wir haben heute Morgen gesungen, komm und lobe den Herrn, meine Seele sing, bete den König an. Ist euch mal aufgefallen, dass wir das gar nicht zu Gott singen? Das singen wir zu unserer eigenen Seele, zu uns selbst. Wir merken, mein Herz ist oft so weit weg von Gott. Wir müssen unserem Herzen beibringen, bete den König an. Das macht es nicht von alleine. Die Frage ist jetzt, wie kriegen wir das in unser Herz rein? Ich glaube, dass Musik einer der Punkte ist. Und auch wenn ich oft mit Musik nichts anfangen kann, bin ich mittlerweile überzeugt, dass Musik wirklich wichtig ist dafür. Wir werden gleich ein Lied singen. Da heißt es, ich komme zurück zum Herz der Anbetung und es geht nur um dich, Jesus. Ich komme zurück zum Herz der Anbetung und es geht nur um dich, Jesus. Berührend, oder? Wenn ich das so vorlese. Ich glaube, dass unser Herz oft einen Anstoß braucht, dass es die Sachen auch fühlt, die wir wissen. Und deswegen ist Musik so wichtig. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte euch noch einen Text vorlesen, weil es ist auch wichtig, dass wir wissen, wer Gott ist. Gott ist ein liebender Vater, aber Gott ist auch gewaltig. Gott hat diese Welt geschaffen. Gott ist groß, Gott ist heilig. Und diesen Aspekt verlieren wir oft aus dem Blickfeld. Weil Gott ist auch Liebe, aber Gott ist nicht eine Liebe, die auf Augenhöhe steht mit uns, sondern Gott ist so viel größer, aber er begibt sich auf Augenhöhe mit uns. Und uns das immer wieder bewusst zu machen, uns immer wieder zu zeigen, wer Gott eigentlich ist, das ist wichtig. Deswegen lese ich momentan Jesaja und das funktioniert ganz gut. Ein krasses Buch und ich möchte euch einen Abschnitt vorlesen. Aus Kapitel 40, die Verse 12 bis 18. Wer hat das Meer mit seiner Hand gemessen und das Maß des Himmels mit seiner Handspanne festgesetzt? Wer hat den Staub der Erde mit einem Scheffel gemessen? Wer hat die Berge gewogen und die Hügel auf die Waagschale gelegt? Wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Mit wem hat er sich beraten, um Einsicht zu gewinnen und sich in Rechtsfragen belehren zu lassen? Und wer hat ihm beigebracht, wie man zur Erkenntnis kommt? Die Völker sind in seinen Augen wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Staubkorn auf einer Waage. Ferne Länder fallen bei ihm nicht mehr als ein Staubkörnchen ins Gewicht. Die Wälder des Libanon enthalten nicht genügend Brennholz und alle seine Tiere wären nicht genug für ein Brandopfer. Die gesamte Weltbevölkerung ist in seinen Augen nichts. Wer könnte Gott gleichen oder was könnte man ihm als Vergleich an die Seite stellen? Das ist unser Gott. Und ich möchte euch noch einen ganz konkreten Tipp mitgeben, wie ihr das machen könnt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das nicht nur sonntags machen, uns vor Gott zu beugen, sondern dass wir das immer wieder machen, um unserem Herzen immer wieder beizubringen, wer Gott eigentlich ist. Und da gibt es einen Vers, der einen Weg zeigt, wie wir das unserem Herzen beibringen können. Steht im Psalm 100, der Vers 4. Geht durch die Tempeltore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Dankt ihm und preist seinen Namen. Das hier ist ein Grundriss des Tempels und um in die Tore reinzugehen, braucht man den Dank. Der Ort der Anbetung ist da hinten. Der Ort der Begegnung mit Gott ist da hinten, das Heilige. Durch den Vorhof gehe ich mit Lob. Ich lobe Gott. Und das Ende ist, dass ich wirklich Gott anbete. Und wenn wir uns diesen Vers anschauen, das geht um ein Fest der Israeliten. Die Israeliten kommen und sind in der Menge, sind unter den Leuten und danken Gott. Aber das ist nicht unbedingt immer nur was Individuelles, sondern sie sagen, Gott ist groß, danke, dass du uns dieses Land geschenkt hast, danke, dass du uns aus Ägypten rausgeführt hast, danke, dass wir in Deutschland leben, danke, dass es uns gut geht, danke, dass ich eine Gemeinde habe, dass ich eine Familie habe und so weiter. Jeder kann sein Individuelles dazu tun. Und dann geht man weiter in diesen Tempel rein und fängt an, Gott zu loben. Gott, du bist groß, du bist der König über alles, du bist der König über mein Leben. Wir fangen an, Gott zu sagen, Gott, wir fangen an, unserem Herzen zu zeigen, wer Gott eigentlich ist, was ich eben vorgelesen habe, wer kann sich mit Gott vergleichen. Und wir kommen dadurch immer weiter in die Begegnung mit Gott, sodass wir irgendwann unser Herz überzeugt haben und dann vor Gott auf die Knie gehen können und sagen, Gott, ich bete dich an. Ich gebe dir mein ganzes Leben und beuge mich vor dir. Einen abschließenden Gedanken möchte ich euch noch mitgeben. Als der Teufel Jesus versucht hat in der Wüste, hat er ihm 3 Versuchungen gestellt. Die 3. Versuchung war, knie nieder und bete mich an, dann gebe ich dir alles. Und Jesus hat gesagt, nein, ich bete nur Gott an, hat ein Bibelvers dazu zitiert. Und dann ist der Teufel gegangen. Wenn wir klar haben, dass wir nur Gott anbeten und nicht den Versuchungen des Teufels nachgeben, dann wird der Teufel fliehen, dann wird dieser Löwe keine Macht mehr über euer Leben haben. Amen.